Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es gibt mindestens zwei Varianten des Montagmorgens-GIF. Das eine ist die Variante Mitleid und das andere ist die Variante Agro. Also so ein Montagsmorgens-Mitleid-GIF sieht irgendwie so aus. Meistens ein Tier, gerne aus dem Genre Katze, zerzaust und verpennt. Und dazu steht dann so ein schlauer Satz da drauf wie, oh, schon wieder Montag. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die Variante Agro. Gerne mal mit dem Stinkefinger oder den Fäusten oben. Und dazu eben auch der Satz, schon wieder Montag. Und ich muss zugeben, beide Varianten nerven mich, weil ich immer denke, das Problem ist doch nicht, dass Montag ist, sondern das Problem ist doch, dass die Arbeit, die ich montags machen muss, darf, soll, will, mich vielleicht irgendwie nicht zufriedenstellt. Und es ist die Denke, die so ein bisschen dahinter steckt, ich muss diese Woche durchhalten, damit ich mir das Wochenende dann auch verdienen kann und mich belohnen kann. Und wenn das vorbei ist, das Wochenende, das Wohlverdiente, dann beginnt ja wieder der schlimme Alltag, eben der Montag. Tobi, wohin quälst du dich montags morgens normalerweise?
Tatsächlich quäle ich mich nicht so, sondern mit größter Freude stehe ich auf und dann ist je nachdem, was gerade dran ist, ob ich beispielsweise mich da auch noch einen Vortrags- und Lesereise losmache oder Projekte vor Ort gestaltet werden dürfen, ist ziemlich divers.
Das heißt aber, es gibt keine typische Montagsmorgens-Tätigkeit für dich?
Tatsächlich nicht. Einzig allein das frühe Aufstehen zwischen 5 und 6.30 Uhr.
Also
und dann
doch.
Schauen.
Ja. Stresst das? Ist das verbunden mit, ist anstrengend oder entspricht das ein bisschen deinem Biorhythmus?
Da es selbstbestimmt ist und intrinsisch motiviert ist, das mein Biorhythmus und passt voll, ja.
Gehst du dann früher schlafen?
Wahrscheinlich früher als viele andere, aber jetzt 22 Uhr, 24 Uhr, je nachdem, was noch am Abend ansteht. Gerade auf so Vortragsreisen kann ich das nicht immer selbst einfach sagen, 22 Uhr und dann reicht's, sondern dann geht's ein bisschen länger.
Aber das heißt, du hast nicht diesen Frust irgendwie, du musst montags morgens raus und 3 Tassen Kaffee trinken, weil vorher gibt's kein Leben oder so. Das Gefühl ist dir nicht so vertraut.
Ganz genau, den Push sozusagen durch den ersten Kaffee, um dann überhaupt erst überlebensfähig zu sein, den habe ich glücklicherweise nicht.
Tobi Rossvog, wir reden über das, was nach der Arbeit kommt und damit meinst du nicht eine After-Work-Party, sondern das, was vielleicht nach der, also gesellschaftlich nach dem kommt, was wir uns gerade so im Arbeitsleben organisiert haben, also was eine sinnstiftende Tätigkeit sein könnte und welchen gesellschaftlichen Wandel wir vielleicht dafür brauchen, was wir tun können und wie du erfolgreich dein Studium abgebrochen hast. Darüber reden wir diese Woche eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Tobi, wer dich nicht kennt, du hast das Buch After Work geschrieben, Untertitel Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Und wer dich nicht kennt, wird dich jetzt ein bisschen kennenlernen, denn wir haben uns für dich, wie für alle anderen Gäste auch, 3 rein fiktive, aber mögliche Aktivitäten ausgedacht und gucken mal, ob wir was getroffen haben, was deinem Geschmack irgendwie entspricht. Hier steht, hier kommen 3 Vorschläge für Aktivitäten für und mit Tobi Rossvog. Erste Möglichkeit, eine Woche lang auf Musik verzichten.
Na, ich höre schon gerne nebenbei Musik und gleichzeitig bin ich gespannt, was die anderen beiden Möglichkeiten noch so machen. Also
welche Rolle spielt Musik für dich? Also ist es nebenbei Medium oder viel auch Konzerte besuchen oder selbst Musik machen?
Ich weiß tatsächlich, nicht. Nee, also wirklich nebenbei eher weder selbst Musik machen, außer vielleicht das Singen unter der Dusche und ab und zu mal in irgendwelchen Pläne abschlussmäßig ein bisschen was trällern, als auch das Konzerte besuchen, was ich gar nicht so groß mache, jetzt die letzten 10 Jahre wahrscheinlich schon nicht mehr auf einem Konzert war. Genau, deswegen Musik eher eine Neben.
Also wäre noch kein so großes Verzichtgefühl da, wenn du jetzt eine Woche auf Musik verzichten müsstest.
Tatsächlich nicht, nee, das stimmt.
Zweite Möglichkeit, eine Woche ohne Internet.
Das wäre schon sehr viel schwieriger und wahrscheinlich sogar echt in unserer heutigen Gesellschaft würde ich mich fragen, was mache ich dann?
Bist du jenseits von den normalen Dingen, die wir online ja alle irgendwie tun, also Social Media jeden Tag für dich ein Thema oder musst du auch mal Digital Detox machen, um davon wegzukommen?
Ja, Digital Detox ist ganz spannend. Social Media brauche ich jetzt nicht jeden Tag unbedingt, also außer um nach außen Inhalte vielleicht zu bringen, klar. Allerdings Internet als solches mit E-Mail und Co., das ist schon, und auch Informationsbeschaffung, sehr viel schwieriger.
Okay, auch da ist es nicht ganz, scheint sich gar,
mal schauen, was
dritte kommt. Möglichkeit, eine Woche ohne Müll. Gar keinen Müll produzieren.
Gar keinen Müll produzieren? Mhm. Ja, sehr gerne. Die Herausforderung ist nur dadurch, dass ich von vor allem geretteten Lebensmitteln lebe, ist die dann manchmal noch in Verpackungen eingepackt und dann wäre das mit dem Müll auch wieder schwierig.
Was heißt gerettete Lebensmittel?
Lebensmittel, die nicht mehr verkaufsfähig waren, aus welchen Gründen auch immer, weil sie MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, erreicht hatten, weil sie nicht mehr so schön ästhetisch aussehen oder weil eine Orange im ganzen Netz beispielsweise nicht mehr wirklich genießbar war, aber der Rest dann doch, genau, da fällt dann doch einiges an Müll manchmal an und ist für mich so der Spannungsgrad zu sagen, naja, wenn ich erstmal das, was eh schon da ist, nachhaltig nutze, ist das wirklich das Beste, was ich tun kann, anstatt immer neue Nachfrage zu stellen finanziellerseits und dann in den doch vielleicht gerade doch auch mainstreamfähiger werden, in unverpackt Läden zum Beispiel dann die Lebensmittel zu holen.
Ja, wir haben mehrmals hier, wir haben jetzt gerade im Podcast auch laufen, die Kerstin, eine Kollegin von mir, versucht sozusagen komplett ohne Müll zu kommen und Zero Waste, haben ganz wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch mehrfach drüber berichtet. Aber wie kommst du an diese Lebensmittel dann normalerweise?
Ja, gut, unterschiedliche Möglichkeiten, sei es also über Foodsharing beispielsweise, eine Bewegung, die jetzt fast 6-jährig sich jubiliert, hier in Köln auch initiiert wurde damals. Im Grunde die Idee da dann in Kooperation mit den Unternehmen, die im Durchschnitt eben pro Tag 45 Kilogramm wegwerfen, und das ist ja kein Mensch möchte eigentlich, die dann abzuholen, da ich sie selber gar nicht essen kann, die 45 Kilogramm an einem Tag, dann eben natürlich in sogenannten Verteilern weiter zur Verfügung stelle, das ist die eine Möglichkeit, oder halt, wenn die Struktur gerade nicht vorhanden ist vor Ort, dann eben über das sogenannte Containern, was ja schon in so einem Grauzonenbereich sich bewegt, aber ich dann doch sehr stark das Ganze in Frage stelle, wieso ist es verboten, Lebensmittel zu retten, also etwas aus der Mülltonne wieder rauszuholen, ist aber für vollkommen legal befunden, diese entsorgen zu wollen, einfach so, um letztendlich auch künstlich Mangel zu schaffen.
Hast du irgendwann mal das Gefühl, da nicht genug zu bekommen? Also fehlt dir manchmal was oder manchmal Lust auf irgendetwas, wo du dann sagst, ja gut, das geht dann halt jetzt gerade nicht, weil es eben nicht zur Verfügung steht?
Ja, da habe ich echt Glück, dass das nicht so kommt. Also wahrscheinlich auch, weil ich nicht so viel wirklich brauche. Also wie der Biorhythmus morgens, was sich nicht so viele vorstellen können, ist tatsächlich auch, dass ich nicht sage, ach, jetzt habe ich voll den Heißhunger auf Schokolade, auf ein Bierchen trinke ich eh nicht. Also von daher passt das ganz gut.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also eine Woche ohne Musik, eine Woche ohne Internet oder eine Woche ohne Müll, was wird dir am schwersten fallen und wofür würdest du dich entscheiden? Das muss ja nicht dieselbe Antwort sein.
Ich glaube, am schwersten ist das Internet, definitiv. Also alles andere ließe sich bestimmt noch anders organisieren, was der Müll anginge beispielsweise, dann doch nur die Wildkräuter essen oder wie auch immer. Letztendlich aber auf jeden Fall tatsächlich ohne Internet ist das Schwerste. Und am einfachsten wahrscheinlich dann, auch wenn es echt trotzdem schade wäre, die Woche ohne Musik.
Wir sprechen ja ganz häufig von diesem Begriff Work-Life-Balance und meinen damit sowas wie einen Ausgleich schaffen, auf sich zu achten und so. Ich weiß für mich, ich halte das auch für gut und richtig, darauf zu achten. Und gleichzeitig steckt eigentlich ein fataler Widerspruch in diesem Begriff drin. Denn wir sagen auch damit, Arbeit hat mit dem Leben, das uns gut tut, eigentlich relativ wenig zu tun. Du hast das Buch geschrieben After Work. Um nicht auf After Work Party zu kommen, gibt es einen erklärenden Untertitel. Der heißt Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Kannst du für dich mal definieren, was Arbeit ist? Also wenn du den Satz ergänzen müsstest, Arbeit ist für dich was?
Sinnlos, entfremdend, fremdbestimmt, letztendlich auch zerstörerisch, natürlich bewusst provokant so gewählt. Da mal einfach einen unglaublichen Diskurs in die Welt zu bringen, zu gucken, hey, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir erst nämlich nach der Arbeit irgendwie wirklich frei sind, um zu gucken, was steht wirklich an.
Die du hast, das ist ganz lustig, in deinem Buch auf Seite 20 ist das, glaube ich, habe es mir notiert, da gibt es so einen Kasten. Und da steht, wenn du bei Google nach Arbeit ist suchst, findest du, und dann hast du die Ergänzung, die häufigsten darunter geschrieben, Arbeit ist das halbe Leben, Arbeit ist schön, kommt aber auch vor, Arbeit ist nicht unser Leben, Arbeit ist out und Arbeit ist nicht alles im Leben. Da kommt dann irgendwie so dein Gedanke. Das heißt aber, Arbeit für dich ist wirklich so negativ besetzt vom Wort her.
Ganz genau. Und deswegen würde ich vielleicht einfach kurz und knapp sagen, Arbeit ist überwindbar. Was nämlich meint, dass ich entweder Zeit habe für die wirklich wichtigen Dinge. Es heißt ja auch nicht umsonst Arbeit, nein danke, faul sein, keine Lust. Also die Idee sozusagen, wenn wir Arbeit überwunden haben, haben wir endlich wieder Zeit, wirklich intrinsisch motiviert tätig werden zu dürfen und das beizutragen, was wirklich gemeinwohldienlich ist. Weil was heute zum großen Teil unter Arbeit verständlich getan wird, ist tatsächlich, wenn wir Marianne Gronemeyer, eine Professorin, die auch das Nachwort geschrieben hat, im Grunde Menschen und Natur schädigend.
Aber wenn man jetzt einmal guckt, das ist ja was als Konzept mal einen Moment braucht, um einzusacken, weil, also ich glaube, viele von uns immer noch so sozialisiert sind, dass irgendwann mal, was machst du denn als Job, ist ja auch nur ein anderer Begriff dafür, die Idee dahinter, mit irgendwas auch einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also wenn du das nochmal ein bisschen ausführst, wo hast du denn das Gefühl, dass die, keine Ahnung, die Ist-Situation in unserer Gesellschaft so negativ ist in Bezug auf die Arbeit? Also wie sieht unser gesellschaftliches Leben mit Arbeit gerade aus?
Also das erste Dilemma steckt ja schon darin, dass ich tatsächlich von meiner Biografie dahin sozialisiert werde, zu fragen, ja, und was willst du später mal werden? Also immer wird gleich eine Verwertungslogik da reingemacht. Und dann, wenn du dann irgendwas geworden bist mal, heißt es, ja, und was machst du so, um die Daseinsberechtigung zu schaffen? Ich würde das stark mal in Frage stellen, weil was dahinter sich meistens verbirgt, ist in den tatsächlich meisten Fällen für sich selbst auch als sinnlos eigentlich betrachtet. Das ist ganz spannend. Wenn wir Studien glauben dürfen, hat unter anderem 15% der ArbeitnehmerInnen im Endeffekt schon gekündigt. Was macht das mit mir, wenn ich selbst eigentlich sage, das ist sinnlos, das möchte ich gar nicht. Und trotzdem muss ich es machen, weil, und jetzt kommen wir erstmal, warum tun wir das überhaupt? Natürlich, weil wir in dem großen Herausforderungen stecken, dass wir arbeiten gehen müssen, um Geld zu bekommen, um damit irgendwie das Dach über dem Kopf, das Essen und so weiter und so fort zu finanzieren. Im Grunde das Eigentum anderer. Und das ist ganz spannend, dass diesen Dreiklang vor allem Arbeit, Geld und auch Eigentum mal radikal in Frage zu stellen. Das versuche ich hier jetzt sehr pointiert an der Lebensrealität der Menschen ansetzend beim Thema Arbeit, weil die Herausforderung ist, ich verkaufe ja meine Lebenszeit an die Arbeitgeberin. Und dann kann die Chefin sagen, du machst das und das und das. Das ist per Arbeitsvertrag so einfach gemacht. Ob ich da Bock drauf habe oder nicht, das ist Pech gehabt. Und vor allem auch, ob ich sage, das ist wirklich für mich moralisch möglich. Das finde ich nochmal ganz spannend. Ich untersuche in dem Buch, in dem ersten Teil, so Arbeit und Leistung, Gehorsam, Konkurrenz und so weiter und so fort. Und versuche mal so ein bisschen zu gucken, kritisch darauf, was macht das eigentlich gerade mit uns?
Aber jetzt kann man es ja umdrehen. Wenn du sagst, 15% von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben vielleicht innerlich gekündigt, bleiben ja 85%, wo man vielleicht sagen kann, ach komm, die sehen dann Gewissenssinn drin, die haben vielleicht nicht diese 100% Sinnstiftungsquote, aber die gehen vielleicht ganz gerne dahin, die machen mit ihren Kollegen eine Tätigkeit, die moralisch in Ordnung ist und die haben vielleicht eine Quote von 60-70%, wo die sagen, das ist in Ordnung und dann gibt es so ein Drittel, das auch erledigt werden muss, sind damit aber vielleicht auch gar nicht unzufrieden. Das wäre ja trotzdem noch eine hohe Quote.
Tatsächlich wäre das so, wenn wir die Umfrage nochmal genauer anschauen, dann ist diese Gallup-Engagementstudie beispielsweise so, dass 15% sind diejenigen, die sagen, eigentlich schon bereits innerlich gekündigt. Und dann gibt es einen großen Teil, der schon sagt, naja, eigentlich mache ich nur Dienst nach Vorschrift, was ja auch nicht, also die haben sie wenigstens nicht innerlich gekündigt. Aber dieser Dienst nach Vorschrift, klar könnten wir jetzt sagen, damit sind sie nicht unzufrieden, aber auch nicht zufrieden. Na gut, dann leben sie halt ihr Leben so hin und her. Da würde ich aber sagen, ich glaube, wir können im 21. Jahrhundert angekommen doch ganz andere Wege gehen mal, in der wir auch daraus ein viel größeres Gemeinwohl schaffen. Weil aktuell ist der Fall eben, dass, wenn wir uns nur angucken, dem Beispiel des Hambacher Waldes, also der Kohle, des rheinischen Braunkohlereviers, wo wir merken, als ich vor 6 Jahren das erste Mal da war, Weihnachten dort verbracht habe, um dort mit irgendwie etwas zu schaffen, war eigentlich nicht denkbar, dass die Medien das mal 6 Jahre später so aufgreifen werden. Und wir schaffen nicht nur für einen Wald, sondern auch gegen Kohle und auch noch gegen vor allem dann kapitalistische Verhältnisse, würde ich ganz klar sagen, eben mal sagen, hey, wir dürfen hier einiges reflektieren, was gerade passiert.
Aber jetzt ist Hambacher Forst natürlich gerade so ein Beispiel, was vielleicht das eine in der Million ist, also weil es über Jahre lang Aufmerksamkeit geschaffen hat, weil es ein hohes Politikum ist, weil mit Klimawandel Energiepolitik gerade auf der Agenda steht. Also das ist ja, da kommen so viele Faktoren zusammen, die jetzt ein Momentum kreieren und sagen, deshalb ist es möglich, dass vielleicht sowas wie an der Stelle ein Umdenken auch für den Hambacher Forst stattfindet. Ist das denn übertragbar auf andere Bereiche? Weißt du, wie ich das meine? Vielleicht sind viele andere nicht so prominent, nicht so durchdacht, nicht so dicke Bretter gebohrt.
Definitiv. Worauf ich eigentlich vor allem erstmal hinaus wollte, ist, sich klarzumachen, dass ja sozusagen in der Glorifizierung der Arbeit immer wieder gesagt wird, Hauptsache, wir haben Arbeitsplätze, wir schaffen Wirtschaftswachstum. Und dann aber das diametral eben den Klimaschutzzielen entgegenspricht. Und wir dann auch unter anderem in Berlin ja die Kohlekommission tagt und bei ihrem ersten 6-Punkte-Plan ganz klar war, im ersten Satz, die Bundesrepublik Deutschland ist dafür zuständig, Vollbeschäftigung zu schaffen. Also das mal in Frage zu stellen, Vollbeschäftigung, warum muss ich, das ist ja nicht Gott gegeben, 8 Stunden am Tag eben meistens fremdbestimmt, sinnentleert irgendeiner Tätigkeit nachgehen, die auch noch in dem Fall jetzt beispielsweise des Kohletagebaus einfach destruktiv ist. Alleine RWE ist dafür 0,5% aller weltweit menschengemachten Treibhausgase verantwortlich, also CO2-Emissionen. Und da mal gucken, was ergibt das überhaupt Sinn? Also auch wieder die Sinnfrage stellen und dann gerne aber auch darüber hinaus die Machtfrage stellen, die ist ganz wichtig.
Kannst du denn sagen, also wenn man das in Studienlage auch mal schaut, also was ist das, was uns eigentlich zur Arbeit motiviert? Ein paar Punkte hast du schon angedeutet. Also wahrscheinlich sowas wie mir selbst Sicherheit zu schaffen. Damit meine ich ein Haus, vielleicht eine Familie ernähren. Also was sind so die grundlegenden Motive, warum wir überhaupt arbeiten?
Genau, vor allem aus diesem Sachzwang, der geschaffen ist dadurch, dass ich ja gar nicht überleben könnte, weil ich gar nicht an Geld käme, wenn ich nicht arbeiten gehen würde. Das ist der größte Punkt eigentlich. Und dann natürlich die gesamte Sozialisation dahin. Also auch in der Schule beispielsweise, ich ja schon gewissermaßen konkurrenzhaft im Notenvergleich immer wieder gucken muss, wie kann ich mich durchsetzen im Konkurrenzkampf eben gegen andere, um dann besser zu sein, um auf dem Arbeitsmarkt oder dann später erstmal zum Studium zugelassen zu werden. Also das mal ganz kritisch zu sehen, ist mir halt eine grundlegende, radikale Frage. Darüber hinaus können wir dann noch andere Probleme schildern, wie beispielsweise auch im Hambacher Wald, um nur ein Beispiel jetzt zu nennen, damit wir bei einem bleiben und nicht zig andere noch aufmachen. Wenn ich dort in den letzten Wochen war und dann die Polizistinnen mir eigentlich klar gemacht haben, ich habe hier keinen Bock drauf gerade. Sie dummerweise ihr Remonstrationsrecht vergessen, das mal ganz abgesehen davon. Aber auf jeden Fall auch in der Angst, nicht weiter Karriere machen zu dürfen und so weiter und so fort. Dann doch diametral entgegen ihrer eigenen moralischen Wertevorstellungen im Gehorsam, einer höheren Instanz eben dann das durchsetzen, durchknüppeln im letzten Maße.
Das heißt, für dich ist es auch ein Punkt, also einmal so eine Entfremdung von dem, was ich da eigentlich mache, vielleicht auch ein Handeln gegen meine eigenen Werte. Hast du denn für dich das Gefühl, oder jetzt hast du dich auch, sagen wir mal, was gibt es an Studien und so damit beschäftigt? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher in der Dimension. Weißt du, was ich meine? Also natürlich gibt es diese Einzelfälle, aber heißt das wirklich in der Dimension, en gros, wir sind unzufrieden, wir sind sinnentleert? Ist das wirklich die Masse, die dann auch rechtfertigt zu sagen, alleine deshalb müsste man schon über ein neues System nachdenken? Da sind ja die, sagen wir mal, Klimaschutzaspekte noch gar nicht mit reingerechnet.
Definitiv. Tatsächlich hat David Graeber jetzt auch neu ein Buch rausgebracht aus einer anthropologischen Sicht, Bullshit-Jobs, und macht da ganz klar, ein Drittel alleine, dass wir an Bürokratie schon verschwenden, also unsere Lebenszeit dafür einbringen, dass wir irgendwelche Papiere von A nach B bringen. Auch er als Anthropologie-Professor hat da ganz klar nochmal Punkte gemacht, wo er merkt, wofür werde ich hier eigentlich gerade bezahlt? Was ist das eigentlich? Also von der Schiene können wir es betrachten, schon mal kritisch sehen. Und darüber hinaus tatsächlich auch, glaube ich, dass es ein paar Leute gibt, die in einer sehr privilegierten Situation sind und die mir ja immer auch wieder begegnen, das möchte ich gar nicht vorweglassen, aber die dann sagen, ja, ich bin doch eigentlich glücklich und ich habe auch einen Sinn da drin. Aber wie kann ich innerhalb dieser kapitalistischen Logik überhaupt erst an diesen Posten kommen? Und das ist mir nochmal wichtig, einfach wirklich grundsätzlicher zu fragen. Das geht nur, indem ich mich gegen andere durchgesetzt habe. Im Grunde,
das heißt, du musst eigentlich erst Teil des Systems werden, um dir die Freiheit dann wieder leisten zu können.
Genau, und da merken wir ja trotzdem sowas, wie du hast angesprochen, Work-Life-Balance beispielsweise. Ich würde den Punkt auch noch unter einer anderen Perspektive kritisch sehen, und zwar, dass wir ja dieses Live vor allem dann machen, abends unseren Yoga-Studio-Besuch oder so, damit wir wieder produktiv tätig sein können, am nächsten Morgen eben für unsere Arbeitgeberin. Also auch da, und das Geld nehmen wir ja dafür. Also das ist ganz spannend, was da für noch im Grunde unsichtbare Arbeit wir reinstecken, um den Arbeitsplatz zu behalten. Und allgemein eben in Frage zu stellen ist doch, dass wir in der Reise nach Jerusalem immer weniger Arbeitsplätze und Stühle dementsprechend haben. Und Menschen, die halt in der Lebenslotterie die Niete gezogen haben, Pech haben, sie können sich nicht mehr setzen. Andere wiederum schon. Und die sind natürlich dann ganz glücklich, weil es irgendwie doch ganz bequem ist.
Tobi, an welchem Punkt hast du für dich gemerkt, wenn es den gibt, dass das System als solches für dich nicht mehr funktioniert oder vielleicht auch nie funktioniert hat, weiß ich nicht. Gibt es den?
Ja, es gibt da einige in meiner Biografie, vielleicht so ein bisschen sehr spannend nochmal, auch retrospektiv konnte ich mit 12 Jahren einen Punkt erleben, wo ich gemerkt habe, ich habe einen Wettbewerb gewonnen in der Schule, weil wir als Computer AG die Website der Schule programmiert haben. Und dann habe ich ein Computerprogramm bekommen, was ich aber gar nicht brauchte in dieser Preisverleihung. Dann habe ich dann die ganze Zeit gefragt, ja, was mache ich denn mit diesem Programm? Und dieses Programm, habe ich dann gemerkt, kann ich bei eBay ganz gut verkaufen. Da ich aber noch zu jung war, konnte ich selber nicht verkaufen, musste also meinem Companiero 5% Provision versprechen. Und nach einer Woche hatte ich 95 Euro Gewinn.
Jetzt würden manche Menschen sagen, ist doch super schlau, was du da gemacht hast.
Genau, sagen auch viele Leute. Aber ich sage im Nachhinein, vor allem, weil es dann noch weitergeht, ich habe die 95 Euro reinvestiert, weil ich nicht alleine in der AG war und dementsprechend wusste, dass Patrick und Sascha und verschiedene andere noch dieses Programm wahrscheinlich auch nicht brauchen. Also gehe ich zu ihnen hin und sage, 10 Euro würde ich dir gerne bieten für dieses Programm. Natürlich haben sie alle eingewilligt, weil dieses Angebot sie nicht ausschlagen konnten, und nach einer weiteren Woche waren 500 Euro Gewinn auf einmal da. Was ich da dann auf einmal Menschen sagen würde, na, es ist gar nicht so schlau oder doch vielleicht, aber bei Freundinnen, ja, ist es schon ziemlich arschig.
Ja, oder genau, es ist dreist oder ja, es ist so eine Mischung aus, ja, es ist geschäftstüchtig, aber es ist moralisch auch so, ja,
ziemlich verwerflich,
genau,
wenn wir ehrlich
sind.
Genau,
es ist so ziemlich, also sagen wir mal Graubereich.
Genau, Graubereich.
Kreativer Graubereich.
Definitiv. Für mich vor allem in der Reflexion habe ich gemerkt, das passiert global tagtäglich.
Aber das ist dir nicht mit 12 aufgefallen.
Retroperspektive sage ich deswegen, das ist mir ganz wichtig. Aber diese Punkte, die ich nochmal in der Reflexion merkte, mit 17 Jahren unter anderem, war dann der Punkt, wo ich unter anderem nachhilfemäßig, Menschen würden sagen, ein kleines Startup gemacht habe und da auch ordentlich Geld hatte und dann irgendwann merkte, hey, was mache ich da eigentlich gerade? Ich gebe ja nur den Menschen, die das Geld haben, die Möglichkeit überhaupt an meiner Nachhilfe zu partizipieren. Ergo habe ich es radikal umgewälzt und gesagt, ich möchte heute und auf morgen sagen, Bildung darf keine Ware sein, aber wenn ihr Geld habt, okay, dann könnt ihr es reingeben. Und im Grunde wurde es dann im Grunde auf so einem beitragsökonomischen Ding. Also manche haben kein Geld geben können, manche wiederum relativ viel. Und so war das auch.
Das heißt, du hast Nachhilfe gegeben und die haben selbst bestimmen können, deine Nachhilfeschülerinnen und Schüler, was sie dir dafür geben.
Genau.
Jetzt überlege ich gerade, jetzt kann es ja sein, dass du aus einem reichen Stadtteil irgendwo herkommst, wo man weiß, da sind die eh alle so gut situiert, da kann man das sicher anbieten. Also da tut es nicht weh. Weißt du, was ich meine? Es ist leicht, das anzubieten.
War eine dörfliche Struktur. Ich glaube nicht, dass da...
Okay. Ja, aber mit 17 trotzdem bist du doch, also gab es Reaktionen damals, dass Menschen gesagt haben, ah, bist doch bekloppt, das so zu machen, nimm doch einen festen Satz an Nachhilfe für eine Nachhilfestunde?
Nee, glücklicherweise nicht, aber wahrscheinlich auch, weil insgesamt ich schon in einer privilegierten Situation war, insgesamt durch diese verschiedenen Dinge, wo Menschen dachten, ah, du bist ja clever gewesen, weil Mama und Papa gesagt haben, hey, verdien mal ein bisschen was zum Taschengeld dazu, habe ich das halt ernst genommen und hatte immer ziemlich viel Geld. Deswegen war da nicht dieses, ach, jetzt verlierst du da irgendwie 3,80 Euro oder sowas pro Stunde oder wie auch immer, sondern eher so ein, für mich vor allem der Weg, auch wenn viele sicherlich immer mal wieder gesagt haben, hey Tobi, du wirst noch erwachsen, wegen anderer Dinge auch, so Veganismus und Co., was dann so komisch ist in einem Dorfstruktur vor allem, dass ich gemerkt habe, hey, aber für mich fühlt sich das super stimmig an und mein Privileg möchte ich nutzen, um wirklich Verantwortung zu übernehmen.
Hast du irgendwann nochmal drüber nachgedacht, was das in dir ausgelöst hat? Ich denke darüber nach, wie, also eine dörfliche Struktur kann sowas bewirken wie das Gefühl, irgendwann ausbrechen zu wollen oder so. Also gibt es bei dir Faktoren, wo du hinterher weißt, ah, das hat es eigentlich begünstigt, dass ich so denke und fühle?
Ganz vieles, also vor allem so im Rückblick, weil selbst so ist dir nicht ganz so klar.
In dem Moment, ist es nicht so klar,
genau. Sondern es gibt sich dann auf einer Etappe von biografischen Impulsen und dann jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, gemerkt, ah, was waren denn so meine Wege, meine Etappen? Und eins, was mich tatsächlich bis heute bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber tatsächlich in dem Moment auf keinen Fall wirklich mich damals schon klar so war, war meine Geburt, weil ich mit einem kiloschweren Tumor auf die Welt gekommen bin. Alle würden sagen, es wäre eine Behinderung. Ich sage heute, es ist ein unglaubliches Geschenk. Und die Ärztinnen haben damals gesagt, dieser Junge wird niemals laufen lernen können. Das wird ein Rollstuhlfahrerkind.
Wo war der Tumor?
Am Steißbein. Mhm. Im Grunde also an einer zentralen Stelle, das den Gehapparat hätte sehr stark eigentlich einschränken sollen. Und meine Eltern glücklicherweise gesagt haben, wir versuchen alles. Und jetzt kann ich zwar keine Marathonläuferin sein, aber mich doch von A nach B irgendwie bewegen. Manchmal mit mehr Schmerz, manchmal mit weniger, auf jeden Fall immer leicht humpelnd. Für mich war das vor allem der Impuls, wir müssen das Unmögliche probieren, um das Mögliche wahrzumachen. Und keinen vermeintlichen Autoritäten Glauben schenken, die sagen, das klappt nicht, das hat noch nie funktioniert. Und daher kommt vielleicht dieser utopische Gedankengang, nicht mit 0 Jahren schon klar gehabt, aber im Nachhinein gemerkt, das bewegt mich bis heute. Und auch dann ein Konstrukt, was ja so ganz normal ist, Gott gegeben schon fast, Arbeit, ja klar.
Wann bist du doch aus dem System dann ausgestiegen? Hast du Abi noch gemacht?
Ich habe tatsächlich mein Abi noch gemacht, weil meine Eltern halt gesagt haben, naja, du bist doch so ein Schlaufuchs, das Abi machst du noch und danach bist du frei.
Ja, das dann, haben die auch mitgetragen?
Das haben sie mitgetragen. Okay, ja. Und gleichzeitig war dieses, dann bist du aber auch frei, doch eher begrenzt auf ein Jahr. Ich habe mir nämlich dann...
darfst du den Sabbatical nehmen, ist auch schon wieder, damit die Work-Life-Balance stimmt.
Sozusagen, genau. Es war ganz witzig, weil ich dann mir sozusagen ein Freiwilligenjahr selbst organisiert habe. Ich habe kein FÖJ, kein FSJ gemacht, sondern ein FFJ mir selber zugeschrieben. Ein freiwilliges, freies Jahr eben. Nicht bei einer Institution, sondern überall mal reingeschnuppert. Bei Greenpeace, bei ATTAC, bei verschiedenen anderen NGOs und da unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und dann rückte aber der 15. Juli immer näher und meine Eltern meinten, einschreiben doch bitte, ne? Und dann hieß es, nach dem Bachelor wäre doch die Freiheit wieder da. Und tatsächlich habe ich mich dann dazu breitschlagen lassen, gesagt, okay, dann mache ich das, warum denn auch nicht mal reinschnuppern wenigstens. Und habe das dann 2 Semester so gemacht, mehr oder weniger.
Was hast du studiert?
So soziale Arbeit unter anderem, so ein Doppelbachelor, verschiedene andere Sachen noch nebenbei. Und dann aber gemerkt, nee, das erfüllt mich gar nicht. 5% sind vielleicht durchaus relevant für meine Praxis, 95% aber nicht. Das erfüllt mich nicht, also lasse ich es lieber bleiben. Und genau, habe dann vor allem einen radikalen Schritt gegangen und gesagt, ich verschenke all mein Geld, all was ich so hatte und gehe einfach im Vertrauen raus, dass das, was ich brauche, da sein wird. Und dass ich im Grunde mich nicht mehr verwerten muss, sondern einfach alles verschenke.
Jetzt sagst du das so locker. Also im Sinne von, dann habe ich mich halt entschieden und dann bin ich am nächsten, also das ist doch ein längerer Prozess. Und wie hast du das für dich organisiert?
Insgesamt ist es schon natürlich ein längerer Prozess. Tatsächlich aber von dem Entschluss loszureisen war das eine Woche, weil ich eben wieder mal einen Vortrag geben durfte und dann das Feedback wunderbar war und dann die Leute sagten, hey Tobi, wieso machst du das eigentlich nicht öfter? Dann habe ich mich gefragt, wieso mache ich das nicht öfter? Und habe dann gemerkt, naja, weil ich ja noch studiere und es mich von dem wirklich Wichtigen abhält. Wie gesagt, die 5%, die kann ich mir auch freilernend beibringen und die 95% sind Zeitverschwendung. Also habe ich dann tatsächlich entschieden, hey, ich gehe einfach mal ins Vertrauen raus. Wahrscheinlich eben all mein Geld. Habe damals ja auch schon sehr minimalistisch
gelebt. Was heißt denn all dein Geld, nur um mal eine, also...
Es waren mehrere tausend Euro damals zu dem Zeitpunkt.
Und das, was du hattest, hast du weggegeben.
Genau, ich hatte dann nichts mehr.
Ja. Aber dann kommen noch pragmatische Probleme auf. Also man kann mit Kommilitonen keinen Kaffee mehr trinken gehen.
Deswegen habe ich das Studium auch abgebrochen, erfolgreich. Das war ja dann der Punkt. Ah, okay. Also tatsächlich habe ich dann gesagt, nee, das reicht jetzt. Bin dann auf die Reise auch los. Habe dann also den Daumen rausgehalten und bin mir auch voll im Bewusstsein, dass diese 2,5 Jahre, die ich dann so gelebt habe, ein unglaubliches Privileg sind.
Das heißt auch ohne festen Wohnsitz.
Ohne festen Wohnsitz, genau. Ich bin dann mit rund 100 Vorträgen im Jahr unterwegs gewesen, an Universitäten, Kongressen, Konferenzen. Das hat so meine Reiseroute eigentlich bestimmt. Habe nebenbei, weil ich gesagt habe, naja, das gute Leben für mich ist ganz nett, aber das will ich ja gar nicht. Ich will das gute Leben für alle wenigstens erfahrbar machen. Und habe dann halt nicht vegan drogenfrei und geldfrei für mich selbst nur gelebt, sondern eine Bewegung ins Leben rufen dürfen, Living Utopia, mit der wir Mitmachräume initiiert haben. Letztes Jahr unter anderem ist es das größte Event gewesen mit weit über 1000 Menschen. 5 Tage lang kamen wir nach diesen Idealen zusammen und haben es mal ausprobiert und geguckt, was macht das mit mir, wenn ich in einem leistungsfreien Selbstwert einfach so anerkannt werde.
Das heißt aber, du hast dir diese Vorträge zum Beispiel auch nicht honorieren lassen. Hättest du ja auch hergehen können und sagen können, komm, ich nehme pro Vortrag, je nach Institution sind da ein paar hundert Euro jeweils drin und mit dem Geld sage ich, ich brauche wenig, aber Sicherheit, mir dadurch ein gewisses Rückfallding und den Rest spende ich oder was auch immer.
Das wurde mir natürlich öfter auch angeraten. Ich erinnere mich noch in Bamberg bei einem Ökonomieprofessor, nachdem ich eine halbe Stunde da geschnackt habe vor dem Auditorium, hieß es, ja, jetzt kriegst du halt auch deine 300 Euro wie alle anderen. Und ich so, nee, danke, wirklich nicht. Und dann meinte er, sein ökonomisch erstes Prinzip, wenn du eine Leistung erbracht hast, kriegst du auch eine Gegenleistung. Und dann meinte ich, genau das will ich in Frage stellen. Genau dieses Prinzip, was uns gesamtgesellschaftlich in dieser Tauschlogik gefangen hält. Sondern sagen, ich habe doch gerade alles. Was brauche ich noch mehr? Und genau, Sicherheit. Was ist Sicherheit überhaupt? Das auch in Frage stellend ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also danke, ich brauche es nicht, ich möchte es nicht. Und solche Diskussion hatte ich öfter schon mal. Es war natürlich ein schönes Geschenk. Nach den 2,5 Jahren ist vielleicht wichtig klarzumachen, dann ist die Krankenversicherung nicht mehr durch die Eltern einfach so mit drin gewesen, was ja ohne Mehrkosten entstehen zu lassen, ob du 0 oder 10 Kinder hast, egal. So dass ich dann natürlich selber die Krankenversicherung mir organisiert habe und jetzt seitdem, nach den 2,5 Jahren, wieder geldfreier nur lebe und nicht mehr diese Radikalität. Was mir aber auch wichtig war, nie die Idee. Von heute auf morgen werden nicht alle Menschen geldfrei. Geldfreier aber schon. Und das meint eben den Dreiklang von geldfreier werden, bedeutet arbeitsunabhängiger, und arbeitsunabhängiger zu werden, bedeutet wieder mehr freie Zeit zu haben, zu schauen, was ist wirklich mein Talent, meine Berufung, mein Potenzial. Und nicht, weil der Arbeitsmarkt es mir vordeklariert und meine Eltern sagen, so und so ist doch dein Talent.
Wie lebst du denn heute?
Heute lebe ich im Grunde sehr weiter ähnlich suffizient auch, meine Krankenversicherung beispielsweise logischerweise, und gehe diesmal aber mit den Vorträgen anders um und sage, Bildung darf keine Ware sein, aber wenn du Geld hast, hau rein, so im Grunde, wie ich bei der Nachhilfe das gemacht habe. Mhm. Das heißt, ich gebe mittlerweile Vorträge an Universitäten, Kongressen, auch bei Unternehmen, dass es sich bewegt zwischen 0 und 3.000 Euro. Sehr viel häufiger 0 Euro als 3.000 Euro, aber das ist sozusagen die Spanne, die bisher so kam, einfach so. Weil mir wichtig ist wirklich, es darf nicht die Voraussetzung sein, dass irgendwie Geld reinkommt, sondern die einzige Priorität ist, habe ich Zeit dafür. Und die wird immer enger.
Und Lust darf ja vielleicht auch nochmal, oder Energie oder so. Ja,
die habe ich tatsächlich relativ viel. Da bin ich ziemlich glücklich drüber, dass das von innen heraus
sprudelt. Und Wohnsituation für dich heißt?
Genau, da haben wir jetzt ein Kollektivhaus initiiert. Das heißt, zwischen Hannover und Göttingen, einen utopischen Freiraum würden Menschen das vielleicht nennen, wo wir auch diese Ideale leben und es keinen Mietzwang gibt. Weil das Haus vom Eigentum befreit über verschiedenste rechtliche Konstrukte, sodass es nicht mehr verhökert werden kann im sogenannten Gentrifizierungsprozess. Sondern im Grunde die Idee ist, das bleibt common sozusagen. Das bleibt für alle möglich. Und trotzdem gibt es natürlich gewisse Fixkosten. Das heißt, es ist möglich, einen Soli-Beitrag reinzugeben. Ich mache den Soli-Beitrag, weil ich gerade aus diesem privilegierten Zugang zu Geld habe, auch ein bisschen was rein. Aber das ist auch, zwischen 0 und 300 Euro wird da pro Person reingegeben. Auch Menschen, die da gar nicht wohnen und sagen, das finde ich aber klasse, geben da manchmal was rein.
Also aber das trotzdem muss es doch irgendwem gehören, der im Zweifelsfall sagt, ich will dafür keine Mieter haben oder so. Also muss es doch eine rechtliche Konstruktion geben.
Genau, die rechtliche Konstruktion ist, dass es ein Verein ist sozusagen, dem das Ganze gehört. Und genau.
Reizt dich vor allen Dingen das Radikale an der Position? Also das hat ja auch was von, ne, man provoziert und rüttelt. Mhm. Oder ist es vielleicht auch das, also das Wirkliche, was als utopisches Gesellschaftsetwas dann vielleicht also dahinter steht?
Für mich ist tatsächlich beides. Also zum einen zu merken, diese Impulse geben einmal Irritation und einmal Inspiration und dann mal gucken, was am Ende da überbleibt. Da bin ich vollkommen offen. Und zum anderen aber natürlich auch vor allem merklich, dass es natürlich auf einer Analyse besteht, die, weil wir systematisch auf Kosten anderer leben, so nicht weitergehen kann. Und damit meine ich nicht nur global die 65 Sklavinnen, die ich mir halte, beispielsweise durch meine Art und Weise, wie ich hier das praktiziere und angeblich das und das brauche. Zum anderen aber auch zeitlich gesehen. Also im Grunde, wenn wir so weitermachen, den Planeten an die Wand fahren. Ergo, wenn wir wirklich es ganz, ganz ernst nehmen würden mit den Klimaschutzzielen, dann müssten wir sagen, Generalstreik ein Leben lang aller mindestens produktiv heute genannter arbeiten.
Wenn du dir eine Maßnahme wünschen, ausdenken dürftest, die sich sofort ändern müsste, um unser Arbeitsleben neu aufzustellen, zu organisieren, wäre das die folgende? Welche wäre es?
Naja, huiuiui. Nur eine begrenzt darauf. Tatsächlich.
Ja, wir müssen ja mit einer anfangen. Irgendwo muss man ja anfangen.
Eine sehr gute Frage tatsächlich. Also wenn ich jetzt so, wenn ich allgemein gesellschaftlich das mir anschaue, dann würde ich erstmal sagen, wenn es von heute auf morgen einfach ab schaffbar wäre, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Herrschaft. Die Herrschaft, was wieder natürlich nicht greifbar ist für viele Menschen, aber die tatsächlich unsere ganzen sozialen Beziehungen durchfließt. Auch durch das Diktat des Geldes und dann der Zwang zur Arbeit.
Also
aber das meinst du wahrscheinlich nicht.
Ja, das ist noch sozusagen auf einer Prinzipienebene, ne, weil die Weisungsbefugnis anderen gegenüber Konsequenzen hat. Versuchen wir ins Konstruktive zu drehen. Was gibt es dann stattdessen?
Also ich kann es mal versuchen an drei Punkten vielleicht, was ein bisschen einfacher ist, klar zu machen. Zum einen, tatsächlich ist eine Möglichkeit, Räume zu schaffen, in denen wir wieder nicht kommerzialisiert überhaupt erst arbeiten gehen müssten, um Geld zu verdienen, um überleben zu dürfen. Das heißt beispielsweise, eine Diskussion, die ja auch gar nicht so weit weg ist, öffentlicher, also ÖPNV, freimachen.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ist auch eine Frage beispielsweise, die uns immer mehr sich zu stellen
hat. Obwohl es dann trotzdem Geld ist, was man kriegt.
Deswegen würde ich auch eher von bedingungslosen Grundauskommen reden.
Ja, okay.
Ganz genau. Und zum Dritten natürlich vor allem einfach im ganzen Bildungssektor mal eine Debatte ansprechen. Also eine Debatte anregen auch. Also was macht Schule gerade vor allem? Was macht Universitäten? Wir haben gerade 3 Millionen Studentinnen, nicht ganz, 2,8 Millionen sind es, die eingeschrieben sind. Wo ich mich frage, das sind viele auch, weil Mama und Papa das gesagt haben, weil die LehrerInnen gesagt haben, du bist doch in Physik ganz gut, dann studier das doch und so weiter und so fort. Und da das revolutionäre Potenzial mal schöpfen und sagen, sicherlich sitzen da auch einige zurecht und wunderbar und es ist wichtig. Aber echt der Großteil möchte ich auch wieder in Frage stellen, warum seid ihr da? Und ich kann nicht immer wieder auch bemerken, wenn ich gerade mit der Stufe, die gerade zwischen Abitur oder Realschulabschluss oder wie auch immer und dann einer weiteren Ausbildung oder Studium sind, wenn ich mit denen rede, dann so etwas kommt wie, ja, ich mach das jetzt. Und dann frage ich nach, ja, und
warum?
Ja, das liegt mir doch ganz gut irgendwie oder naja, das habe ich später Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Was würdest du denn gerne wirklich selber machen? Und es ist sehr spannend. Letztens war ich wieder mit einer Gruppe von 30 Leuten, habe dann einen kleinen Impulsvortrag gegeben und dann war das Spannende, dass die meisten, die vorhin sich noch für Studium gemeldet haben, eigentlich sogar was praktisch gerne gemacht hätten, aber es sich nicht leisten können sozusagen.
Da machst du aber einen Gedanke, den ich schwierig finde, der ist da drin, der sagt nämlich, dass alle Menschen im Idealfall einen Zugriff darauf haben, was sie gerne machen wollen. Davon bin ich ja noch nicht überzeugt. Also wenn du Leute wirklich fragst, was wollt ihr denn machen, bin ich mir gar nicht sicher, dass sie das immer benennen können.
In der aktuellen Lage glaube ich das gerne, weil wir als Kinder des Kapitalismus einfach voll zerrissen sind.
Das heißt aber, du machst eigentlich das, na klar, sagst ja auch, du machst das große Fass auf. Du musst eigentlich darüber nachdenken, was vermitteln wir für Werte an Kinder, Jugendliche, in Familie, Schule, anderen Bildungseinrichtungen. Also wirklich dieses, was ist uns eigentlich grundsätzlich wichtig?
Ganz genau.
Im Leben. Aber was kommt dann, wenn ich jetzt sagen wir mal, also ich gehe von dem Sachwissen ein bisschen zurück, ich mache ein bisschen weniger Biologie, ein bisschen weniger Deutsch, ein bisschen weniger Englisch. Und dann gibt es stattdessen was? Also was findet dann statt? Selbsterfahrungsanteile oder also zu sich selbst zu finden, damit man benennen kann, was man will? Oder gibt es da einen Entwurf?
Also wenn wir es innerhalb der Institutionen lassen wollen, finde ich das Konzept von freien Schulen natürlich ganz spannend. Wo wirklich immer mehr und mehr geguckt werden kann, worauf das Kind gerade Lust. Weil es ist doch absurd, dass wir sagen, in einer 4. Klasse beispielsweise müssten alle auf dem gleichen Stand sein, nur weil sie gleich alt sind. Mhm. Ungefähr. Jetzt können wir lange noch in die Bildungskritik reingehen, aber tatsächlich würde ich da auch also eine unglaubliche Freiheit und Selbstbestimmung der jungen Menschen. Das vergessen wir so oft. Es sind Menschen, ja. Auch wenn wir denken, wir müssten erst Menschen werden und erwachsen und dann haben sie doch eine Berechtigung. Nein, sie haben Bedürfnisse, sie haben Fähigkeiten und sie möchten gerne aus einer intrinsischen Motivation neugierig eben dem nachgehen. Das wissen wir ja auch bei der Hirnforschung, dass Angst nicht gerade die gute Ratgeberin ist, um zu gucken, wo geht's jetzt lang.
Jetzt hast du gerade diesen Halbsatz gesagt, wenn man in der Institution bleibt, heißt das eigentlich, du willst aus der Institution raus, also so wie Schule, Uni, Bildungseinrichtungen gerade funktionieren, ist eigentlich die Struktur, die sich als erstes mal auflösen muss, weil wir wirklich was grundsätzlich anderes brauchen?
Es sind immer beide Wege natürlich, ne? Zwischen Reformation und Revolution sozusagen. Die Frage ist tatsächlich zu stellen, die ich dann in einem weiteren strukturkritischen sehen würde, naja, warum lernen wir nur in Institutionen und das, was außerhalb derer passiert, angeblich nicht lernen sei? Also ich habe unglaublich wichtige Lernerfahrungen gemacht, aber tatsächlich, wenn ich resümiere, außerhalb der Universität, außerhalb der Schule, außerhalb des Kindergartens, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht so erinnern, deswegen möchte ich das jetzt nicht sagen oder nicht ganz so auf die Goldwaage gelegt wissen. Also ich merke schon, dass einfach in meiner wirklichen Realität, in der Praxis, in das, was ich merke, was sich für mich stimmig anfühlt, ich unglaubliche Lernwege beschritten habe. Und das halt aufzulösen, dass wir merken, in den Institutionen lernst du und danach lebst du oder wie auch immer, sondern Leben und Lernen ein im Grunde ja unendlicher Prozess ist.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Leute das hören, sagen die, könnten die sagen, guck dir den an, der ist ja gar nicht dumm, weil der erkennt, dass er mit seiner Kritik am System, die er nur üben kann, weil es das System gibt, gerade eine Seite bespielt, mit der er dann wieder erfolgreich innerhalb des Systems ist. Diesen Menschen sagst du was?
Naja, es ist spannend auf jeden Fall, diesen Vorwurf zu hören, weil, also ich würde erfolgreich, dann ist ja die Frage, was würden Menschen das benennen? Erfolgreich, weil ich viel Geld auf dem Konto habe, da kann ich gleich sagen, A, ich habe gar kein eigenes Konto, sondern ich teile mir eine gemeinsame Ökonomie mit anderen Menschen und B, aus dem Geld, was ich gerade einfach Zugang habe, da würde ich weder sagen, ich habe es verdient, noch dann kann ich mir, weil ich das ja verdient hätte, etwas leisten und dementsprechend mir alles verfügbar machen durch das Geld, indem ich mir das und das kaufe beispielsweise, sondern ganz klar sagen, ich brauche halt das, Krankenversicherung und so, dies und das an Soli-Beiträgen, die ich gerne noch reingebe. Aber alles darüber hinaus soll weitergehen an andere Menschen, logischerweise.
Ja, aber vielleicht sagen die Menschen dann erfolgreich in dem Sinne, als dass du sichtbar bist. Du hältst Vorträge, du schreibst Bücher und hast damit, keine Ahnung, Zufriedenheit für dein Ego oder irgendwie sowas. Das ist ja auch, könnte ja auch als Erfolg durchaus sein, was ja vielleicht nicht jeder in seinem Alltag so hinbekommt. Auch die Wertschätzung, die damit einhergeht.
Mhm. Ich kann immer wieder, glaube ich, sehr authentisch auch sagen, dass ich mir mit größter Freude wünschen würde, einfach, dass ich gar nicht mehr in dieser Rolle sein müsste. Also einfach damit, wenn wir in einer befreiten Gesellschaft nämlich leben würden, gar nicht mehr notwendig wäre, was ich da tue.
Hast du selbst keine, jetzt ist Angst ein großes Wort, mach ich mal eine Stufe kleiner, hast du keine Sorge? Also jetzt sagst du, Krankenversicherung, komm, das habe ich. Ich vermute auch, du hast auch selbst angesprochen, du läufst nicht ganz rund. Das bedeutet ja auch, du brauchst eine gewisse medizinische Versorgung möglicherweise oder brauchst vielleicht auch ein Rettungsnetz oder so. Hast du keine Sorge, dass das Geld, was du für, ich weiß nicht, private Altersvorsorge oder so investieren könntest, Berufsunfähigkeitsversicherung, die irgendwann mal fehlt und es dann aber notwendig wird, weil das System sich nicht so schnell ändert, wie du alterst?
Tatsächlich habe ich für mich persönlich ganz klar den Entschluss gefasst, wahrscheinlich auch aus dieser existenziellen Erfahrung. Ich bin auch mehrere Male schon eigentlich an der anderen Seite gewesen damals bei dieser großen Operation, dass ich gemerkt habe, das Leben ist ein unglaubliches Geschenk. Und es mich bis heute wirklich trägt, dass ich sage, ich möchte hier und jetzt Verantwortung übernehmen. Das meine ich gar nicht hochphilosophisch, sondern rein sprachlich. Einst Antwort geben zu dürfen auf die Fragen der kommenden und auch jetzt existierenden Generationen, die einfach aufgrund dieses Systems leiden. Und dann sagen möchte, ich habe alles versucht und glücklicherweise hat es geklappt, dass wir den Wandel by Design und eben nicht bei Desaster schaffen mussten, indem wir den Karren vor die Wand fahren und dann am Ende ich denen sagen muss, naja, aber für die Arbeitsplätze und für das Wirtschaftswachstum war das alles gut. Das möchte nicht die Ausrede sein, die ich den Menschen dann geben möchte, die Fragen. Deswegen ganz klar.
Du gehst das Risiko nicht, ein für dich im Zweifelsfall.
Ich gehe für mich persönlich, das möchte ich aber vor allem für mich, weil das eine ganz sensible Frage ist.
Genau.
Für mich persönlich weiß ich aber ganz klar, ich möchte nicht aus dem Privileg jetzt vorsorgen zu können, privat, und gut mir was an die Seite zu legen, um dann andere in dem Notfall zu zwingen, über die 9 Euro, 10 Euro oder wie viel auch immer, dass sie mein Popo abwischen müssen. Sondern ich möchte sagen, es gibt einiges hier zu verändern und ich möchte all meine Energie da reinbringen und hier versuchen, neue Strukturen aufzubauen und nicht zu gucken, wie komme ich am besten dabei am Ende raus.
Aber das macht dir deshalb keine Sorge oder Angst, weil du es schaffst, immer wieder ins Jetzt zu kommen und die Gedanken poppen dann gar nicht auf? Oder wie gehst du selbst damit um?
Ja, weil ich glaube, ich tatsächlich für mich sage, ich möchte, also für mich selber, das ist wirklich ganz
wichtig. Das ist ja eine individuelle Frage, absolut.
Aber für mich ganz persönlich sage, wenn es dann mit 30, 40, 50 Jahren zu Ende sein soll, dann ist das so. Aber ich habe eben nicht meine Projektion des Glücks in die Zukunft verlagert. Und dann, wir sehen von Bronnie Ware, eine Palliativpflegerin in US-Amerika, die ein Buch geschrieben hat, 5 Dinge, die Sterbende am Bette bereuen. So etwas wie
hätte.
Weniger arbeiten sollen, weniger Zeit da drin und damit, aber dann mit mehr Freundinnen und so weiter und so fort. Wenn das am letzten Tag oder an den letzten Wochen deines Lebens dir erst auffällt, dann ist es zu spät. Ich möchte hier und jetzt versuchen, alles zu verändern und wer weiß.
Sagt Tobi Rossvoog. Wer es nachlesen will, kann das gerade. After Work ist gerade erschienen. Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Was du dir darunter vorstellst, was vielleicht auch so diese Mischung ist aus, was sind die Prinzipien, die dir wichtig sind und wie kann sowas auf einer konkreten Ebene auch aussehen. Darüber haben wir diese Woche gesprochen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Danke dir herzlich.
Ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.